Elk Country.
Worte, willkommen, willkommen, willkommen. Müssen wir jetzt alles dreimal sagen. Willkommen
ja,
zu einer
ja,
neuen...
Ja.
Mensch des Internets, willkommen zu einer neuen Folge vom Elk Country Podcast. Wir haben Wildes zu erzählen. Wir waren in Dune, haben alle ein... Ich denke, wir haben alle eine starke Meinung dazu.
Und
ich habe ein bisschen mich zum Aufregen. Enrique sicher auch. Mindestens über ihre akademischen Leistungen derzeit. Nicht Leistungen, sondern Aufgaben.
Was?
Nein, ich halte jetzt die Schnauze. Tarek, schalte ja. zum Quiz. Schnell, schalte zum Quiz. Wir starten mit einem Quiz. Schnell, schnell. Bevor ich was Falsches sage. Ja. Nein, ich stelle das jetzt gleich wieder richtig.
Das ist fast so schlimm, als hätte er gesagt, nachdem du auf der Waage gewesen bist oder
nein,
irgendwas
Leute,
in der Art. Also,
meine.
Vor allem, wo kam das her gerade? So aus
nein. Ich wollte über dein Lernen sprechen. Ich wollte nur nett sein. Scheißegal, ganz ehrlich.
Next.
Wir schneiden das einfach raus. Ja, next. Komm, ich stelle lieber euch schnell eine Frage. Seid ihr bereit?
Ja. Yes.
Es geht um Dune. Ich habe extra was rausgesucht für Dune.
Wirklich?
Ja.
Geht es um Dune?
Ja, so halb.
Dune?
Wirklich? Ja, es geht auch um Dune. Nee, es ist in der Tat eine Frage, die Tarek und ich uns neu stellten. Und auf die ich hoffe, dass Tarek sich nicht inzwischen schlau gemacht hat und eine Antwort dazu gefunden hat.
Wie lang ist ein Wurm?
That's what she said.
Ja, ich wollte es nicht sagen, aber ja. Tarek, wenn du jetzt noch die Musik umstellst, dann sind wir ready.
Ding, ding, ding.
Die andere Musik.
Die andere. Ding, genau die.
So, Leute. Dune, das ist ja ein ziemlich alter, in Anführungsstrichen, Sci-Fi-Roman, verglichen mit vielen anderen Sci-Fi-Stories, die es so gibt. Und Dune gilt als einer der drei Romane oder der drei Sci-Fi-Serien oder Bücher-Stories, die so ein bisschen Gründer dieses Genres sind. Dune ist das erste. Ich kann euch auch noch ein zweites verraten. Das ist Foundation. Für alle, die das noch nicht geschaut haben, Apple TV Plus, Affiliate-Link in der Beschreibung. Wie heißt das dritte?
Was? Das dritte was? Sag nochmal. Das dritte Buch, das halt quasi die Grundlage dafür bildet, dass Sci-Fi überhaupt als Genre erfunden wurde.
Okay. Sci-Fi. Okay. Es gibt drei Storylines, also drei verschiedene Werke, die als Gründer der Sci-Fi-Welt gelten. Das erste ist Dune, das zweite ist Foundation.
Das dritte wissen wir.
Gibt es vier Auswahlmöglichkeiten fürs dritte?
Nein. Es gibt dieses Mal kein A, B oder C.
Dann schreibe ich es jetzt in den Chat. Das kann nämlich kein anderer außer uns sehen und dann ist es aus meinem Hirn raus.
Was? Du sollst es nicht reinschreiben? Hä, das ist doch ein Quiz. Alle müssen einzeln raten, Alex.
Was? Nein, Alex, ich drücke ja erst. Ich drücke erst auf Senden, wenn ihr auch die anderen auch auf Senden drücken.
Hey, Leute, können wir bitte bis
zum Ende
der Folge warten?
Wir lösen
das
doch am Ende auf.
Das ist dein erstes Mal. Antworten am Ende.
Ja, es ist mein erstes Mal, Tarek. Nur um das jetzt mal hier so voll festzumachen. Ja, ich und meine akademischen so.
Oh,
ich habe es in meinen Chat reingetan.
Wärmst du es nochmal auf?
Natürlich, weil es keine Cola ist und keine Eiswürfel,
Alter.
Deswegen.
Ja, so wie Pommes, ne? Okay, alles klar, weiter geht's. So, Leute, wir alle waren in Dune letzte Woche und ich glaube, wir sollten damit starten, denn ich glaube, das wird den Hauptteil unserer Zeit verbrauchen.
Jo.
Wie lange ist denn nun der Wurm?
Wie lange ist ein Wurm, ja?
Ja, so
also
viele
ich Fragen. Ich habe neulich einen TikTok darüber geguckt, wie diese Würmer sich bewegen. Weil...
Bewegen die sich wie die
Centipedes?
Das genau, weil die wollen andere Würmer auch nicht auf sich aufmerksam machen.
Eben.
Yeah. Das ist eine gute Frage. Nein, ich würde gerne als erstes mit einer anderen Frage starten. Das habe ich mir nämlich extra überlegt als kontroversen Start.
Oha.
Wer produziert diese Klopfer?
Ja.
Ist euch aufgefallen, wie viele Klopfer ja im Laufe der Filme einfach verschütt gehen? Aber die sind immer sehr hochwertig. Metall.
Temu.
Dann haben die diese. Wer macht die? Wie
Temu.
Viele gibt es davon? Ja, Temu, genau. Ja.
Ja, das ist eine gute Frage. Das habe ich mir auch immer mich immer gefragt, weil die Fremen erscheinen am Anfang ja wie so ein primitives Wüstenvolk, ne? Beduinen, die irgendwie Zelte haben und nichts anderes. Aber wir lernen ja im Laufe der Zeit, dass sie tatsächlich Zugang zu Skills und Ressourcen haben und auch diese Stillsuits ja, herstellen, ne? Die sind Freeman Make und diese Klopfer und auch die Sand Compactors und all diese coolen Tools, die sie dort halt haben. Ne? Und was wir aber auch lernen, ist, dass die Fremen ja in Millionenstärke auf diesem Planeten sind und auch ungestört auf der südlichen Halbkugel des Planeten. Achso, übrigens, für alle, die jetzt zuschauen und zuhören, wir werden jetzt intensiv über Dune sprechen und dabei wird auch der ein oder andere Spoiler von den Büchern, vom ersten Film, vom zweiten Film drin vorkommen.
Was das wir heißt, für eine Meinung haben.
Falls du ganz Spoiler. Dringend nicht gespoilert werden möchtest, dann solltest du später nochmal reinhören.
Dann ist deine Chance, jetzt auf Klo zu gehen genau. Und nicht mehr wiederzukommen für diese Folge.
Es wird eine Spoiler-Episode sein. Genau, und das heißt, dass die Fremen mit ihren mit ihrer Millionenbevölkerung und ihrer Kultur in den Sieges eine Produktionskultur haben, aber auch Zugang zu einem Schmugglernetzwerk. Ne? Also auch Händler leben ja in den Dörfern und machen Import, Export. Das heißt, die Fremen sind da nicht abgeschnitten und leben allein in der Wüste, sondern sie haben eine aktive Handelkultur. Sie importieren Kram, sie exportieren Kram, sie stellen Kram her. Das heißt, die Details kennen wir nicht als Zuschauer, ne? Aber wir sehen als Ergebnis, sie haben Zugang und Skills zu modernem Equipment.
Oder an diesen Klopfern. Ja, das, ich gehe jetzt schon viel zu viel rein. Henrike, komm, erzähl uns doch mal, sollen wir sagen, worum es in dem Film ging? Oder sagen wir einfach,
boah, das kann ich jetzt nicht, das kriegt mein Kopf nicht mehr hin, das
erzähl doch mal, was so,
nee.
Was so im dritten Fünftel des Films passiert.
ich kann es kurz zusammenfassen, weil
Tarek
ich meine,
ist doch unser Pro, wenn es um Dune-Inhalte geht.
Ja, fass doch mal kurz.
Okay, also ganz, ganz grob zusammengefasst. Und inzwischen haben ja alle abgeschaltet, die nicht gespoilert werden wollen. Wir sind
ich
jetzt,
auch schon abgeschaltet.
Wir sind sozusagen an der zweiten Hälfte dieser Originalstory. Und mit Originalstory meine ich die Verfilmung, die ja auch von David Lynch gemacht wurde, 84, Paul und Jessica bei den Fremen aufgenommen wurden und dort sozusagen leben und die Kultur der Fremen kennenlernen. Und dazu gehört, dass Paul auch zum, wie nennen sie es, Fadaikin ausgebildet wird, ne, zu einem Wüstenkrieger. Ja. Und in dieser Zeit zerstören sie ganz viele von den Spice-Sammlern der Harkonnen und nicht nur von den Harkonnen, ne, sondern auch unabhängige Spice-Sammler. Jeder, der sich bei den Fremen bereichert, wird Opfer der Fremen-Anschläge und er wird zu einer mystischen Führungsgestalt, nämlich Muad'Dib oder Usul, wie er sozusagen innerhalb der Siege genannt wird. Ne? Paul Usul Muad'Dib. Und er ist halt so eine mystische Gestalt, wo man nicht weiß, existiert er wirklich, existiert er nicht. Und dabei greifen sie dann auch Gurney Halleck auf, der nämlich den ersten Film überlebt hat, indem er Zuflucht bei unabhängigen Spice-Sammlern, ne? Von Händler, also Händler, eine Händlertruppe.
Aber eher Schmuggler, oder nicht?
Ja, naja, Händler, Schmuggler, also sie sammeln halt Spice, verkaufen es nach draußen und damit
müssen also die Fremen die nicht auch total scheiße finden?
Ja, machen sie ja. Deswegen sprengen sie die ja auch in die Luft.
Die haben die ja angegriffen. Die haben ja dann erst gestoppt,
genau.
Als
vergessen.
Paul
genau,
gesagt hat.
Film dreimal geguckt.
Dreimal schon? Vincent!
Und das Ganze endet damit, dass, noch nicht, ein anderer Höhepunkt des Films ist, dass die Jessica die Rolle der Reverend Mother der Fremen übernehmen soll, weil die ansässige Reverend Mother im Sterben liegt und dafür das Wasser des Lebens trinken muss, was ein Sekret ist, was aus einem Babywurm im Zeitpunkt seines Ertrinkens produziert wird und das ist halt auch etwas, was die Fremen produzieren und sie trinkt das und müsste eigentlich daran sterben, aber weil sie ihre Bene Gesserit-Fähigkeit hat, Gifte in ihrem Körper umzuwandeln, verwandelt sie es in was Harmloses und kann sozusagen die Wirkstoffe aufnehmen und deswegen kann sie dann die Reverend Mother werden. Und damit hat sie auch Visionen und kann mit ihrem ungeborenen Baby sprechen. Alex hat eine Frage oder Anmerkung?
Ja, ich habe eine Frage tatsächlich zum Thema Babywürmer und blaue Flüssigkeit. Für diejenigen, die nach dem Film sitzen geblieben sind und sich den gesamten Abspann angeguckt haben, ich weise hier darauf hin, dass Vincent und ich pinkeln mussten, weil wir die Einzigen sind, die Cola getrunken haben. Gab es hinterher im Nachspann, die richtig Spaß hatten, gab es hinterher im Nachspann einen Hinweis, so wie man es ja aus anderen Filmen auch kennt, hier ist kein Wurm verletzt worden oder musste dieser Wurm wirklich, also haben sie den getötet?
Es gab keinen Hinweis und in dem Buch In dem Buch wird halt beschrieben, dass zum Zeitpunkt des Ertrinkens dieser Wurm, dieses Super Spice sozusagen, diese Super Spice.
Das heißt, sie haben wirklich Würmer getötet.
Ja, also ich finde auch, das ist ziemlich brutal. Ne? Und ich weiß auch gar nicht, wie viele Babywürmer die halt so haben. Ne? Aber sie scheinen halt so eine Art Züchtungszentren zu haben, wo sie diese Babywürmer züchten, nur um das Leben, das Wasser des Lebens zu produzieren.
Nein, das ist ja wie Pelz früher.
Es könnte auch sein,
ja, aber daran erinnere ich mich jetzt gerade nicht. Wie Pelz.
Nee, genau, und deswegen, es könnte halt sein, dass das Wasser des Lebens halt so selten ist. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass nur einmal pro Generation oder so etwas das hergestellt wird. Das kann ich gar nicht sagen. Aber das Besondere ist,
der Bedarf ist so niedrig. Das brauchst du nicht, ja nur, sich zu vergiften, wenn, ne, eine Reverend Mother stirbt.
Ja,
Männer
genau,
dürfen
genau.
Das ja gar nicht können. Männer sterben ja daran, wie sie wissen.
Exakt. Und Paul hätte es gar nicht trinken dürfen, aber weil er sozusagen der Messias ist, trinkt er es trotzdem, stirbt fast, aber auch er hat halt die Fähigkeit, dieses Gift in seinem Körper umzuwandeln. Deswegen überlebt auch er es. Und bei ihm, weil er ja dieses genetische Make-up hat, tatsächlich der Auserwählte zu sein, entwickelt er dadurch übermenschliche Fähigkeiten. Nämlich genau das, was der Kizachs Chadarach können soll. Nämlich irgendwie in die Zukunft, die Vergangenheit und Gegenwart zu gucken und alles Mögliche an Visionen zu sehen. Und dadurch wird er nämlich dann tatsächlich der Anführer der Fremen und führt die Fremen zum Sieg. Was am Ende bedeutet, dass sie den Imperator erfolgreich kidnappen und die Harkonnen besiegen und damit dann den Film enden lassen, indem sie Krieg erklären gegen die anderen Häuser des Landsrats, die ihn als neuen Imperator nicht akzeptieren. Achso, und er heiratet die Prinzessin Irulan, was sozusagen seine Rolle als Imperator festigen soll.
Und was seine dritte Frau in wenigen
Jahren. Genau, und laut Jahren Buch ist es seine dritte Frau. Aber in dem Film seine zweite Frau,
ja,
wobei er Shani ja nie geheiratet hat.
Naja, also, aber Partnerin. Ja.
Der Messias genau, lebt genau in Sünde, sagen wir es doch einfach, wie genau es ist.
Und Spoiler, Shani bleibt sozusagen auch an seiner Seite. Also es ist nicht so, dass sie dann weggelegt wird, sondern
die Konkubine.
Er heiratet halt aus politischen Gründen die Prinzessin Irulan und Shani bleibt aber seine Gefährtin, seine Geliebte.
Ich habe gelernt in einem Promo-Interview jetzt zu dem Film, dass eigentlich im Buch die Shani jetzt, also im Film andersrum, im Film war das ja schon so, dass die da so ein bisschen mit sich gekämpft hat im Sinne von, habe ich jetzt Gefühle für den, habe ich nicht, lasse ich mich drauf ein, weil ich bin ein bisschen skeptisch und finde das gar nicht so cool, dass da so ein Hype um ihn passiert, aber dann verliebt sie sich ja doch. Und im Buch war das ja eigentlich nicht so. Hieß es da war sie eigentlich direkt Feuer und Flamme und das war jetzt quasi so ein Add-on, was Denis Villeneuve eingebaut hat in die Storyline. Da wäre es jetzt dann natürlich auch spannend zu sehen, wenn es einen Teil 3 gibt, den es ja geben soll, hoffentlich irgendwann, inwiefern das, weil du jetzt sagst, so, ne, sie bleibt an seiner Seite und das, wie das dann ausgestaltet wird, weil vermutlich hat das ein bisschen mehr Edge als dann im Buch vielleicht. Einfach, weil die es ja schon anders aufgebaut haben.
Genau. Ich glaube, die Bücher sind von Grund auf sehr viel länger aufgezogen, ne, und die Timeline ist ein bisschen weiter gestreckt. Der Kinofilm, der muss halt so eine handfeste Zack-Zack-Zack-Story haben. Wenn ich mich recht erinnere, ist die Zeitspanne zwischen Paul wird bei den Fremen aufgenommen und sie gewinnen halt den Sitz des Imperators. Ich glaube, das sind 20 Jahre oder so. Also er verbringt im Prinzip sein halbes Leben oder mehr als sein halbes Leben bei den Fremen, bevor diese Story weitergeht. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass er und Shani sogar ein Baby zusammen haben. Ja, und Shani wird auch lebensbedrohlich verletzt zwischendurch. Ne? Also auch die haben im Prinzip ein ganzes Leben zusammen verbracht, bis diese Ereignisse dann weitergehen. Das wäre in einem Film wahrscheinlich nicht gut angekommen, weil sie dann auch die Schauspieler hätten auswechseln müssen. Ne? Weil sie, ne? Aber ich meine, dann hätten sie auch von vornherein einen 15-jährigen Paul casten müssen, ne? Wenn sie es halt so genau nehmen würden. Also deswegen kann man natürlich nicht so hundertprozentig aufs Buch setzen. Das ist schon so, noch so ein bisschen anders geschrieben.
Ja. Aber guck mal, Vincent, das hätte ich niemals so alles zusammenfassen können, wie Tarek das jetzt gemacht hat.
Keiner. Ziemlich niemand. Sicher, dass auch, ja. Auch,
niemand kann das grundsätzlich. Ja.
Tarek hat halt so viele
Worte.
Ja. Ah, let's go. Ja, aber frag mal, wenn Tarek morgens wach geworden ist, wie viele Worte er hat. Da ist er nämlich komplett stumm, wenn man ihn von der Seite anquatscht. Da
hat er nämlich genau diese Worte.
Du musst ihn einfach
Worte.
Wie er den Dune-Film nochmal kurz zusammenfassen
kann. Nee, da wird er mir einen Vogel zeigen.
Genau. Alex, du fragst die falschen Dinge.
Ja. Oh ja, Alex, die Vogel. Bin ich.
So, Leute, jetzt sag Und mir du? Doch mal, wie ihr den Film fandet. Alex, komm. Du hast ihn geguckt, du hast danach, Alex hat einen ganz tollen Vergleich danach gemacht. Kannst du den vielleicht hier nochmal wiederholen? Das ging
ja, ich kann den hier gerne nochmal wiederholen. Dann
und dann hast du einen total geilen Account of X mit mir geteilt, der auch, also das ist der Beste, von dem musst du auch gleich noch erzählen, wie du auf den kamst.
Ja, also für mich rangiert Dune in der folgenden Kategorie und ich habe den Film seitdem auch wieder geguckt. Wer kann sich noch an Tron Legacy erinnern? No, selbst Henrike, die nicht die Hand hebt, kann sich erinnern. Und zwar für die, die sich daran erinnern können, ich rede nicht von mit heutigen Augen auf Tron Legacy geguckt, sondern mit damaligen Augen, als der Film erschienen ist, auf Tron Legacy geguckt, ja, wo man dann völlig gehypt gewesen ist, um die Worte meines Chefs zu verwenden. Wenn man daran zurückdenkt, wie revolutionär damals, als das Ding erschienen ist, halt Tron Legacy gewesen ist. Ja, man konnte an nichts mehr anderes denken. Alles war Neon, alles musste Neon sein.
Wo ist die nächste Disc?
Wo ist die nächste Disc? Warum lebe ich hier noch in der Realität? Das ist alles scheiße.
Und wie lade ich mit meinem Nokia-Handy ein ganzes Betriebssystem ins Internet? Das sind die Fragen, die wir uns alle gestellt haben.
So ist es. Und wir haben nur noch 80er-Jahre-Musik gehört, weil die war plötzlich cool und alles andere war out. So. Und nach Tron Legacy gab es nämlich die nächste 10 Punkte, der nächste geile Film und ich muss wieder zurück in diese Realität, die nicht meine richtige Realität ist. Das die war Popkultur-Realität. Das ist zu der Zeit gewesen Blade Runner 2049, 47 oder 49, sage ich immer 49. Falsch, aber irgendwann, genau. Und jetzt Dune 2. Das sind die der Maßstab, der gesetzt wurde und den jetzt gerade Dune 2 mit Überschallgeschwindigkeit, Concorde-mäßig halt komplett gebrochen hat für mich. Also vielleicht. Dune 1, netter Film, cool, toller Einstieg, Dune 2, Next Gen.
Vielleicht ist wichtig, da noch kurz zu sagen, dass es da hauptsächlich um eine visuelle Einschätzung ging.
Die Filme, ja, das sehen ist wohl richtig.
Alle
ja.
Mega crazy aus, Story und mal
Sound.
Vorweg. Ja,
Sound
und Sound,
auch.
Genau, aber visuell und Sound waren schon wirklich irre.
Ja, und ich rede nicht Epic. Nur von dem typischen, das Orchester hat mir gefallen, ganz großes Kino, aber die Soundeffekte in dem Film sind für mich auf einem Level gewesen, wo der ganze Körper halt im Kino vibriert hat, auf eine positive Art und Weise. Ja, also nicht dieser, ich brauche keinen Jumpscare-Scheiß oder so, aber die Sorte Kinoerlebnis, das ist das Richtige. Genau.
Ja.
Also Alex hat es ganz
gut Worte.
Alex war okay.
Alex sagt 10 von 10 Elche. Antlers, Elche. Grüße an Waschi.
Lieber Tarek, wie viel Elche gibst du?
Ich gebe auch 10, ganz klar. Und für mich, ich habe immer das Gefühl, Zack Snyder hat immer genau dieses Bild vor Augen, wenn er versucht, einen Film zu machen.
Und die arme Sau,
visuell, nein, also visuell imposant, ne, und er versucht es halt, ne, aber diese Zack Snyder Stories und am Ende halt die Stories, die er erzählt, diese Zusammenreihung von Szenen, das funktioniert bei Zack Snyder irgendwie nicht, ne, aber dieses grafisch imposante, jede Szene erzählt halt irgendwie eine Geschichte für sich, das hat Denis Villeneuve einfach hinbekommen. Er hat diese fantastische Story, die sozusagen ja nicht aus seiner Feder stammt, sondern von sich aus halt schon ein reiches Universum ist. Aber er hat es geschafft, das Ganze so in Szene zu setzen, dass man es ihm tatsächlich abkauft. Also es passt sowohl zu der Story als auch zu moderner Kinokultur. Und das, jetzt wo ich es sage, ist das eigentlich falsch, weil moderne Kinokultur ist eigentlich scheiße. Und deswegen bin ich der Meinung, dass er es geschafft hat, sozusagen uns zurück ins Kino zu holen und uns zu zeigen, wie Kino eigentlich sein sollte, mit der modernen Art Technologie zu zeigen, mit der modernen Technologie diese Kinosäle mit Sound und Licht und Effekten zu füllen, sodass es sich in diesem Fall endlich mal wieder gelohnt hat, ins Kino zu gehen und dieses Kinoerlebnis wirklich mitzunehmen. Und in den letzten 3 Jahren hatte ich das Gefühl, dass alle Filme, auf die man sich so richtig gefreut hat, weil sie irgendwie was Tolles versprochen haben, einfach nur Mist gewesen sind. Und deswegen hoffe ich, dass er sozusagen jetzt eine neue Ära von hochwertigen Kinofilmen einläutet, indem er einfach gezeigt hat, guck mal Leute, so funktioniert es. Ne? Es ist immer noch eine Kunst.
Alex? Und wisst ihr, wer diese Kunst besser beherrscht derzeit? Natürlich, Denis Villeneuve. Aber worauf ich hinaus möchte ist, Die Kanadier liegen vorne.
Was heißt die Kanadier?
Denis Villeneuve ist Kanadier.
Okay.
Ah, und wer noch?
Und wer noch?
Ryan Reynolds.
Punkt. Ja.
Na dann.
Punkt.
Das ist jetzt der nächste Kanadier, der mir einfällt.
Ja, okay, Christopher Nolan, der zählt jetzt nicht
da
mehr.
Da gucke ich gleich nach, es könnte sein, dass der Brite ist. Aber Zack Snyder,
Ridley Scott
übrigens,
zählt nicht mehr.
Okay. Wer?
Ridley Scott? Willst du mich jetzt verarschen? Wie
jetzt nach Napoleon, willst du mich jetzt irgendwie runterziehen? Also die Nummer, selbst
der
meine Mutter hat gesagt,
konnte nichts
für
Napoleon, die Story war doch einfach nur Mist.
Das ja, Napoleon, die sorry, aber die Napoleon-Geschichte war schon immer Mist, das liegt an Napoleon, das ist einfach Geschichte, Punkt.
Aber das ist ein Beispiel für einen Film, auf den ich richtig gehypt gewesen bin, wo ich mich richtig drauf gefreut habe.
Gehypt, alle.
Und dieser Film hat halt auch nicht das geliefert, was ich erwartet habe. Ja.
Ja, true, true.
So, jetzt gucke ich mal nach, wo Nolan herkommt. Brite. So, sorry, die Kanadier liegen vorne. Ja, points for 12, 12 points pour Canada.
Das Commonwealth liegt also vorne, meinst du?
Ja, genau.
Queen.
Der King,
Queen,
der King. The family, you know, the family, der Familie.
Aber apropos Filme, die gehypt werden.
Und
oft werden
ja inzwischen
nicht mehr Filme, sondern Serien gehypt. Und das ist das, was ich erzählen wollte, denn ich...
Ach, haben wir jetzt Dune schon abgeschlossen?
Ach so, sorry, nee, dann nicht.
Hä?
Ja, aber hä, wir sind doch so alle... Lieber
nee,
Henrike... Ach nee, stimmt, Henrike hat eine andere Meinung. Ja, stimmt. Entschuldigung, Henrike. Erzähl uns doch mal, wie du Dune warst. Sorry, ich hab's vergessen. Ich dachte, wir sind uns alle einig, dass es ein mega Film ist, aber anscheinend
nee.
Nicht. Ja, Henrike, bitte. Oh.
Naja, doch, wir sind uns einig, dass es ein mega Film ist, aber anders als ihr drei würde ich tatsächlich nicht die volle Punktzahl geben, sondern 9
oh,
von 10.
Was hat gefehlt? Was hat gefehlt?
Näher dran.
Ich weiß genau, was Henrike jetzt sagt. Er war müh zu lang.
Ja, dabei musste sie nicht mal auf Klo.
Aber mit dem Twist, dass ich die erste Stunde von den 3 Stunden ein bisschen zäh fand im Vergleich zu 2 und 3. Also ab der, ich hatte irgendwann nach einer Stunde, habe ich auf die Uhr geguckt, weil ich gedacht habe so, okay, also ich brauche jetzt irgendwie ein Gefühl dafür, wie lange oder wie viel Zeit vergangen ist. Und habe gedacht so, ach, nur eine Stunde von 3. Aber dann ab dem 2., 3. hat das richtig an Fahrt aufgenommen. Ich fand, da war dann das Storytelling auch irgendwie besser im Sinne von, hat mich da
ab
mehr
dem
gecatcht.
Wurmritt.
Probably.
Da, wo mein Wecker anging, oder? Weil das war ziemlich genau eine Stunde.
Ja, dann
der geht um 20.30 Uhr an und der Film ging um 19 Uhr los und dann hatten wir noch so ungefähr 25 Minuten, 20 Minuten Zeugs davor. Also da, wo mein Wecker anging, war ungefähr eine Stunde. Für alle,
ja.
die nicht
daneben
Runde
saßen.
Sitzen, mein Wecker um 20.30 Uhr hat geklingelt, der mir sagte.
Falls ihr beide auch aufzeigt.
Jetzt.
Falls ihr am Sonntag im Kino war, dass der Wecker, das war Vincent.
Facts.
Ja, nee, also ich fand die erste Stunde, hat mich noch nicht so mitgerissen. Ich fand dann aber stellenweise, szenenweise waren mir die Szenenwechsel auch sehr schnell. Jetzt muss man dazu sagen, das hat der Story zum Glück keinen Abbruch getan. Man konnte das trotzdem irgendwie verfolgen. Aber zum Beispiel der Moment, wo Paul dann ja auch den blauen Saft getrunken hat, das war so, ach ja, und jetzt Paul noch, ach ja, und jetzt weiter. Jetzt hat er es getrunken und hat überlebt. So. Also das war, wo ich gedacht habe, so hätte man jetzt auch irgendwie noch ein bisschen mehr Raum geben können, weil das halt jetzt wirklich eine außergewöhnliche Situation ist und so. Also da dachte ich so, das war mir manchmal ein bisschen zu tough. Und es gab einen Filmfehler, der, glaube ich, nur mir aufgefallen ist, aber sowas...
Okay, try us. Jetzt bin ich gespannt.
Jetzt absolut Spoiler, alle. Zum Ende hin gibt es ja diesen Zweikampf, ne, wo dann alle so drum stehen und gucken.
Aha.
Paul bekommt das Messer in seine Bauchgegend.
Ja.
Zieht es sich dann aus der Schulter in der nächsten Szene. Und da habe ich gedacht so... Also bei aller Vorsicht und Sorgfalt, ich habe genau gesehen, dass das in seinem Bauch steckte.
Da muss ich auf jeden Fall nochmal nachgucken. Ja.
Das war so schnell, weil das war ja dann auch dieses Rausziehen ging ja auch relativ flott. Aber ich habe gedacht, das war jetzt
ist
plötzlich
er nicht auf
die
den
Schulter.
Knien? Er ist auf den Knien.
Nee, der kriegt den so rein.
Nee, sie hat schon recht. Eigentlich kriegt er ursprünglich das Ganze... Oh, wait. Film...
Während du suchst, habe ich noch einen anderen Fun-Fact, weil Henrike gerade gesagt hat, dass diese Szenen, wo Paul das Wasser des Lebens trinkt, so abgehackt waren und schnell. Als ich das Buch gelesen habe, hatte ich genau den gegenteiligen Effekt, weil Frank Herbert sozusagen diese Szenen, wo das Wasser des Lebens getrunken wird, irgendwie über 5 Kapitel ausdehnt und diese Halluzinationen und dieses sich weiterentwickeln und diese Vision entwickeln und so einen psychedelischen Albtraum durchleben, das hat er irgendwie in 100 Seiten oder sowas erzählt. Da dachte ich beim Lesen auch so, okay, komm zum Punkt, kannst jetzt weitergehen.
Ja, ich meine, es ist ja auch, man sieht das ja quasi zweimal in diesem Film. Ne? Einmal bei der Mutter und einmal dann bei ihm. Aber gleichzeitig, es ist doch, bei ihr hat man es ja auch ein bisschen ausführlicher gemacht. Mhm. Sie war jetzt halt auch die Erste. Aber am Ende denke ich mir, das Außergewöhnlichere war ja, dass er es überlebt hat. Also bei ihr war man sich ja relativ sicher, weil die ist da einfach so, die ist halt krass. Und das ist so, ja natürlich wird das passen. So. Mhm. Aber bei ihm ist es ja eigentlich das Außergewöhnlichere gewesen. Deswegen hätte man es vielleicht einfach andersrum machen müssen. Weil bei ihm so, ah ja, du machst das jetzt auch. Und dann geht er da hin und dann trinkt er und dann ein bisschen schüttelt er sich kurz. Und dann zack, weiter geht's. Das, irgendwie dachte ich, das sind alles Kleinigkeiten, so, ne? Ja. Versteht mich nicht falsch. Ich fand den Film wirklich toll. Visuell hat er mich so abgeholt. Haben wir nach dem Film ja auch gesprochen, diese Arena-Szene in Schwarz-Weiß mit den Infrarotaufnahmen und so. Heftigst. Und auch Musik, Audio, bin ich total bei euch. Aber es waren halt so Kleinigkeiten. Und dann habe ich so gedacht, naja, ich habe es dann auch so ein bisschen ins Verhältnis gesetzt, weil es war episch. Keine Frage, ich werde es bestimmt auch noch mal gucken, deswegen hohe Punktzahl. Aber was für mich ja auch episch ist und was für mich so dann womit ich das so ein bisschen vergleiche, ist Herr der Ringe. Im Sinne von so monumentale Werke. Und dann denke ich mir, so ein Mühe mehr Bezug habe ich einfach noch zu Herr der Ringe. Und da will ich mir jetzt einfach diese Abgrenzung lassen, weil das wäre für mich eine 10 von 10, weil gucke ich seit 20 Jahren und bin ich immer noch hyped. Vielleicht kommt der Dune auch irgendwann hin, so.
Aber
das, von now habe ich gedacht, ich muss einfach ein bisschen was, ich kann gerade nicht 10 von 10 geben.
Punkt. Aber du hast schon mal einem anderen Film 10 von 10 gegeben, bin ich der Meinung. Und da habe ich dann, da bin ich ganz kurz vom Glauben abgefallen, ob wir beide Freunde sein können.
Jetzt das kommst ist dieser, du mit Asteroid City um die Ecke.
Ja, genau, diese ja. Wes Anderson.
Das ist ja auch eine 10 von 10, was hast du da für ein Problem mit?
Ne, bei Herr der Ringe gehe ich mit.
So. Bevor wir zu Asteroid City und Herr der Ringe abbiegen, eine Sache, wo ich Henrike noch zustimmen möchte. Sie hat ja gerade gesagt, dass dieser Effekt, den das Wasser des Lebens auf Paul hat, zu kurz dargestellt ist. Und das ist wahr. Da würde ich auch sagen, dass das von der Story her nicht gut genug beleuchtet gewesen ist. Also es tötet jetzt den Film nicht oder so. Aber die Bedeutung von Paul trinkt das Wasser des Lebens ist, glaube ich, im Film nicht so richtig dargestellt geworden. Ne? Weil er überlebt es, cool. Und dann geht die Story weiter und dann geht's los mit den Imperator und so. Was aber es bedeutet, dass das Wasser des Lebens getrunken hat, ist, dass er plötzlich seine Visionen so mächtig wahrnehmen kann, dass er tatsächlich die Zukunft vorhersagen kann und diese Fähigkeiten mich genau dazu benutzt, diese Schlacht in der Wüste so zu planen, weil er genau weiß, was passieren wird, wenn sie die Atomraketen dahin schicken und wenn die anderen dorthin kommen. Ne? Und all diese Ereignisse konnte er halt sozusagen vorher kalkulieren und er ist jetzt plötzlich eine gottesähnliche Gestalt. Ja, und das hat man, glaube ich, im Film nicht ganz so wahrgenommen. Ne? Er ist halt einfach weiter ein Paul gewesen.
Könntet ihr euch vorstellen, dass das eine der Szenen ist, wo es eine Uncut-Version geben wird,
ja,
die möglicherweise noch mehr dazu ist. So hat es sich nämlich für mich angefühlt.
Ja.
Ähnlich wie ja dann auch das ganze Kapitel mit dem Imperator, auch da, ja. Ich glaube, Henrike, zu dir habe ich es ja gesagt, dann im Film. Ich glaube, dass es da eine Uncut-Version gibt, die länger geht.
Ach, das hast du gesagt. Ich weiß, an der einen Stelle hast du irgendwas erzählt und ich habe gedacht, was? Und du so,
ja. Egal, ja. Wurscht.
Ja, möglich. Also ich hoffe es. Ich bin mir nicht ganz sicher, ne? Weil ich weiß nicht, ob die Villeneuve-Filme dafür bekannt sind, dass sie sehr exzessive Uncut-Versions rausbringen. Ja, aber das wäre schon cool, ne? Wenn man da noch ein bisschen mehr sehen würde.
Das ist eher eine Ridley Scott-Aktion.
Aber ein anderer Fun-Fact, den ja. ich dann demnächst auch auf TikTok noch erzählen wollte, ist, es gibt jemanden, der Dune nicht so geil fand. Und jetzt meine ich nicht die Verfilmung, sondern das Buch. Und das war Tolkien. Der hat nämlich auch Dune gelesen.
Oh, die Kamellen, jetzt holt er die 60er wieder raus.
Und er sagte, naja, dieses ganze Universum, was Frank Herbert da zeichnet, ist einfach zu komplex. Das kann man so nicht genießen.
Das ist das jetzt wirklich ein bisschen absurd. Ja. Tolkien, bei aller Liebe, aber da, du hast auch ganz schön viel.
Ich habe übrigens vor lauter Verzweiflung, weil mir gerade irgendwie die bekannten Serien ausgehen, nochmal angefangen mit dem, wie heißt das Mistding, Tarik?
Scheint ja gut zu sein.
Ringe der Macht und so.
Achso.
Ey.
Höhepunkte.
Oh, sind die schlecht.
Komm, genau.
Oh, come on. Und Tarik kam
Welt,
um die Ecke.
Ist in der Community beliebt?
Ja, das mag sein, aber Tarik kam neulich um die Ecke und guckte sich an, wie auf meinem Monitor dann halt diese fürchterliche Reiterszene und wie sie da so dämlich grinst in die Kamera, während sie so reitet, völlig begründet, dass das komplett durch den Kakao gezogen wird. Also nur so, Tolkien, danke für nix an der Stelle.
Tolkien, danke für diese Amazon Prime-Serie.
Ja.
Was soll das eigentlich, diese Pakete, die du da immer verschickst?
Also. Ja,
aber Leute, das ist das perfekte Segway. Henrike, ich muss June jetzt kurz abhaken, weil besser wird das Segway nicht als jetzt. Apropos Serien auf Amazon Prime. Mein gesamter Feed ist voll, denn es ist bald soweit. Darauf habe ich seit Jahren gewartet. So wie Tarik auf Dune wartet, warte ich darauf seit Jahren. Nächsten Monat erscheint die erste Staffel oder vielleicht auch die einzige Staffel der Fallout-Serie.
Mhm.
So, und alle, die mich kennen, wissen, that's my game. Ich spiele nicht viel anderes, aber ich spiele schon sehr viel Fallout. Und dementsprechend sind wir gespannt.
Nice.
Ja, und da habe ich ein bisschen Schiss, dass die das ruinieren, weil Computerspielverfilmung in der Regel ja nicht die beste, beste Reputation haben. So, jetzt haben die ganzen Fallout-YouTuber, die ich so gucke, dann natürlich dann da so darüber berichtet, die waren dann auch eingeladen auf so einem Event. Elon Musk war auch da, super random. Also der ist ein Nerd, deswegen war der da. So, aber war natürlich random. Und ich bin sehr gespannt, es kommt eine Vault vor, die man noch nicht kennt, also diese Bunker, um die es da bei Fallout geht. Und also die ganze Story, das ist alles noch ein bisschen, also alles unbekannt, es soll aber alles dann im Lore von Fallout auch enthalten sein, dann im nächsten Fallout, das dann auch irgendwann erscheint. Aber das startet nächsten Monat und mein ganzer Feed ist voll damit. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ein bisschen Schiss.
Du hast ja auch, wenn man sich so drauf freut, aber ich werde es nicht gucken, sage ich schon mal vorweg, aber dann bin ich gespannt zu erfahren, ob deine Erwartungen erfüllt wurden oder nicht.
Ich auch.
Ja.
Du hattest eben noch auf ein Bild hingewiesen, was ich dir geschickt habe, zu einem Twitter-Account.
Der geilste Twitter-Account. Das ist ein X-Account. Aber ja, erzähl mal.
Ja, meine ich ja. und zwar hatte ich weitergeleitet, für die das Herz höher schlägt für Tron, ja. Und ich habe mal wieder Tron Legacy geguckt, die Tage und auch den ersten. Die Dreharbeiten auch laufen.
Du hast
ja
richtig.
Ja, den ersten auch. Ich bin Fan. Wenn schon, denn schon. Die Dreharbeiten laufen und Tron Ares. Und unser aller Heiligster, für manche ist er ja eine Gottesfigur.
Und wir sprechen nicht von Nick Cage.
Nein, in dem Fall
den
nicht.
Den haben wir lange nicht mehr erwähnt, Leute.
Das ist aber so ganz schlecht, weil wir haben zwei neue Filme geguckt mit ihm.
Wo
am
ist
Wochenende.
Der Pappaufsteller?
Drei.
Im Hintergrund. Drei? Ja, im Hintergrund. Jetzt fehlt mir der Name des Gottes nicht ein.
Mit K.
Leto.
Jared. Jared, the God Leto, spielt Tron Ares und in voller Montur wird er halt in diesem Ex-Post. Gott, ist das krank. Ich kann darüber so nicht sprechen.
Finden
ich habe das Gefühl,
so
dass irgendwie.
Toll?
Ja, wir finden ihn toll.
Oh, der war schon gut bei WeCrash.
Wir finden ihn toll und wir haben eine Geschichte, weil wir sind da halt sehr alt und in den 80ern und 90ern gab es Serien mit ihm da. So. Und Claire
Danes. Wie findest du den? Henrike, wie findest du den?
Also, Jared Leto hat in ein, zwei Filmen wirklich gut performt. Ich finde den Typen aber weird. Ich finde den irgendwie.
Ja,
weird.
Das ist,
irgendwas
weil er seine
hat
eigene
der,
Sekte
der
hat, du hast schon
was
recht.
Den unsympathisch macht. Und dann denke ich mir so, so richtig warm werde ich mit dem nicht. Aber hier bei diesem Texas, war das Texas Buyers Club, wo Matthew McConaughey den Oscar für bekommen
Dallas
hat?
Buyers Club.
Dallas, naja, same, same.
Same
da hat er beispielsweise auch richtig, richtig gut gespielt. Da fand ich den auch also wahnsinnig überzeugend und so. Aber ja, also ich hätte jetzt nie gedacht, dass wir den
auch
jetzt so abfeiern.
Doch, den feiern wir auch bei Blade Runner sehr. Da feiern wir ihn auch. Okay. Also der Mann hat Talent.
Ah ja, stimmt. Er spielt ja Blade Runner, den einen Typen.
Er
spielt Wallace, ja.
Er hat mehr Talent im kleinen Finger als Brad Pitt.
Jared Leto spielt auch in Fight Club mit. Ja. Jared Leto spielt auch in Suicide Squad mit. Mhm.
Stimmt, Suicide Squad. Ja.
Und er spielt nicht jedes Mal nur sich selbst, so wie es halt Mr. Pitt tut.
So wie es Nicolas Cage macht.
Nein, Nicolas Cage ist Next Gen. Nein, don't get me started.
Sorry, Nicolas Cage ist einfach ein Mensch, den man einfach irgendwo einsetzt und der passt dann oder nicht. Das ist wie ein Puzzleteil, das einfach an viele Puzzle passt.
Tarek, das ist jetzt die Challenge. Und entweder sagen wir jetzt Challenge accepted und es gibt jetzt demnächst halt einen neuen Kult und das ist der Cage-Kult. Und du und ich, wir sind die ersten Jünger. Oder Tarek weiß noch nicht, was gerade passiert.
Nein, ich wollte nur sagen, wir haben den Witz ja schon mal gemacht, dass wir unbedingt irgendwie den ersten Nicolas Cage Podcast gründen. Und dann habe ich mal recherchiert und es gibt schon irgendwie
500.000 Podcasts.
Genau, eine ganze Reihe von Nicolas Cage Fan Podcasts. Also da sind wir nicht die ersten.
Nick, we're coming for you.
Aber Alex, jetzt sag doch mal ganz kurz noch, wie der X-Account hieß.
Ja, wie hieß er denn? Das habe ich schon wieder verdrängt. Sag doch mal, Vincent. Du bist so drauf hängen
geblieben. Daily Dose of Tron.
Ah
was,
ja,
was ist das für eine nischige, was für eine nischige Audience ist bitte das?
Aber es ist gut.
Ich bin Teil davon. Ja, das ist geil. Gut.
Ja. Und man sieht, wie er halt in seiner schwarz-roten Uniform dann halt einmal irgendwie den Take, er läuft einfach nur ein bisschen stupide 3 Schritte. Darum ging es aber nicht. Ich bin so hyped, weil ich halt es kaum abwarten kann, den nächsten Tron halt irgendwie. Ach.
Ja, noch 1,5 Jahre Wartezeit. Easy. Ne?
Genau.
Ja, aber Leute, vielleicht ist das ein guter Punkt, um nochmal darauf zurückzukommen, dass wir ja alle Sci-Fi-Fans sind. Die Frage ist nur, wie sehr?
Ja, ich habe immer noch mein, hier, könnten die anderen bitte auch mal was schreiben in den Chat und dann senden wir alle gleichzeitig? Weil ich
habe nichts abzusenden, ich sag schon. Also ob mich Vincent jetzt als erstes fragt oder nicht, ich hatte nicht mal ansatzweise Kappa jetzt drüber nachzudenken und mir fällt auch nichts ein. Also ja,
ich frag gut, jetzt dann nicht. Tarek, du sagst es, wir also sagen alle gleichzeitig und alles.
Ich habe eine Antwort, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Antwort wirklich Sinn macht. Also sollen wir jetzt gleichzeitig sagen oder was?
Ich kann auch mal die Frage stellen. Es gibt im Sci-Fi 3 Stories, Bücher, Geschichten, keine Ahnung, wie man sagen will, die sozusagen als Gründer des Genres gelten. Das erste ist Dune.
Oh nein, ich habe noch
das
eine andere Idee.
Das zweite ist Foundation. Was ist das dritte?
Oh, Alex revidiert ihre Antwort nochmal, habe ich das Gefühl.
Ah ja, aber früher noch.
Kannst du denn Tipps geben, in welchem Jahr ist denn das dritte?
1984.
Er meint das Jahr, nicht das Buch. Das Buch hat nichts mit Sci-Fi zu tun.
Ja, 84 ist sozusagen das Erscheinungsjahr der Antwort.
Dritten Buches.
Ja, das sagt mir das Internet.
Okay, dann habe ich jetzt nochmal eine Antwort.
Oh, mir fehlt der Name des Buches, aber ich habe den fucking Schriftsteller.
Sag mal den Schriftsteller.
Isaac Asimov?
Nee.
Nein, den hatten wir ja schon auf Platz 2.
Stimmt.
Der ist Foundation.
Ja, dann lege ich jetzt vor und sag jetzt
komm,
alle
Alex,
meine Karten
sag mal die
auf
Antwort.
Den Tisch
was
per Anhalter durch die Galaxis.
Nein. Ich habe eine andere
Antwort. Tarek ist so überzeugt.
Nein.
Aber es stimmt auch, es ist falsch.
Ich hätte jetzt gesagt 2001.
Sehr gute Antwort.
Ist aber leider falsch.
Schade.
Sehr gute Antwort,
aber
leider
ich kenne auch Vincent. Ich weiß auch,
wie aber weißt du, Vincent, sicher, dass wir es wissen könnten?
Schon.
Für die, die Literatur studiert haben, ist das jetzt peinlich, ne? Wie mich.
Aus dem 2001 war in den 70ern, glaube ich, oder? Mhm. Der ist älter.
Mhm.
Es kann sein, dass der älter ist. Ich habe nur recherchiert, es ist ein Sci-Fi-Epos. Ich muss ehrlich sagen, mit dem 84er-Jahr bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob hier
komm,
der
sag
Film
es.
Oder das Buch. Nee, Henrike, sag doch noch.
Ich habe gar keine Ahnung.
Ne? Ja, eins, komm, tipp was.
Ich habe auch keine Idee, nein.
Okay,
auflösen.
Also, auf Platz 1 ist Dune. Platz 2, also es gibt keine Plätze, einfach, ne? Das zweite Gründungselement von Sci-Fi ist Foundation und das dritte heißt Neuromancer.
Never wäre ich darauf gekommen. Noch nie gehört. Das
steht hier im Internet, Leute. Ich habe es recherchiert. Was soll ich sagen?
Ist das Neal Stephenson?
Es ist William Gibson.
William Gibson, okay.
Das wird für alles falsch.
Wo hat er das denn jetzt her?
Entschuldigung. Ja.
Never
Tja, heard. Jetzt sind wir wieder ein bisschen klüger, ein bisschen schlauer, so
Weiß
wie immer.
Ich nicht, das möchte nochmal eine Revision in Revision gehen bei der Aktion hier.
Ich kann mal ein paar Facts mitbringen dazu.
Ja, mach mal.
Tarek wird das jetzt recherchieren. Ja, ich warte auf deine WhatsApp-Nachricht im Chat. Vincent Neuromancer hat nur so und so viele Kopien. Tja, das erfahrt ihr alles nächste Woche. Wie immer würden wir uns freuen über ein Abo und einen Like. Aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns in einer Woche wieder.
Bye.
Tudidu. Ich habe vergessen, auf Record zu drücken.